Guten Morgen. Wir sind auf der Zielgerade, vorletzte Predigt unserer Reihe zu diesem weltumspannenden Gebet. Das eben war rumänisch, wie ihr sofort gehört habt. Da nicken sie alle, ich glaube euch kein Wort. Ihr hattet keine Ahnung. Es war rumänisch. Die Predigt heute dreht sich um den Satz, erlöse uns von dem Bösen. Und die Predigt heute, die hängt zusammen mit der Predigt von letzter Woche. Und wenn ihr letzte Woche nicht da wart, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ihr kriegt ein kostenloses Update. So großzügig sind wir hier, von dem, was wir letzte Woche gemacht haben, für die von euch, die da waren. Vielleicht habt ihr die Erinnerung nötig. Drei Dinge haben wir rausgearbeitet letzte Woche. Zunächst mal haben wir gesehen, dass Gott uns durchaus hineinführt und hineinstellt in Glaubensprüfungen und Bewährungsproben, dass er uns aber nie zum Bösen oder zur Sünde verführt oder versucht, sondern dass das Problem darin besteht, dass der Gegenspieler Gottes, der Teufel, sich hier einklingt und sozusagen die Glaubensprobe kapert, für sich nutzen möchte, um uns von Gott wegzuführen, um unser Leben geistlich und seelisch zu zerstören. Dann haben wir gesehen, dass die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, uns sensibilisieren soll für die Versuchungen in unserem Alltag. Damit wir auf dem Schirm haben, diese Versuchungen, die sind real, die sind da. Und dann sind wir achtsamer, wenn wir das wissen. Und eine dritte Sache, die wir betont haben letzte Woche, ist die, das gesagt haben, unsere Hilfe in Versuchungen ist Jesus Christus, der Versuchungen aller Art kennt. Aber noch besser, er hat all diese Prüfungen für uns und an unserer Stelle stellvertretend erduldet und ist standhaft geblieben. Und deswegen haben wir in ihm den Zugang, den freien Zugang zu Gott, dem Vater, auch wenn wir versagen, auch wenn wir Niederlagen erleiden. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Und heute kommt jetzt der zweite Teil, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich möchte drei Dinge mit euch gemeinsam herausarbeiten. Nämlich erstens, ihr habt die Gliederung in eurem Programmheft, wie immer zum Mitschreiben. Ihr könnt sie auch zum Wedeln nutzen, gegen die Hitze, beides geht. Drei Dinge. Die teuflische Dimension der Versuchungen. Zweitens, die teuflische Taktik hinter den Versuchungen. Und drittens, der göttliche Ausweg in Versuchungen. Okay, die teuflische Dimension, die teuflische Taktik und der göttliche Ausweg. Dieser Satz, ihr Lieben, erlöse uns von dem Bösen, macht zunächst mal ganz grundsätzlich Folgendes deutlich. Jesus macht deutlich, die eigentliche Gefahr, die hier in den Blick kommt, sind nicht die Versuchungen an sich. Nicht die Versuchungen an sich. Wir haben letzte Woche über ein paar Versuchungen geredet. Was könnte das sein? Es könnte diese schwierige, unsympathisch nervende Person in unserem Leben sein. Vielleicht unser Chef. Und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Ja, es könnte diese Situation sein in der Mathearbeit, wo wir zur Unehrlichkeit versucht werden. Es könnte die neue, attraktive Arbeitskollegin sein. Es könnte das einsames Surfen im Internet sein. Es könnte die schwere Krankheit sein, unter der wir leiden, die uns vielleicht bitter macht. Es könnte auch was Positives sein. Es könnte die anstehende Beförderung sein mit dem verdoppelten Gehalt. Wo wir merken, familiär müssten wir Abstriche machen, auch nicht mehr so viel Zeit für Gottes Reich, aber das Gehalt, das Geld, das ist so attraktiv. Und jetzt sagt Jesus, Leute, das eigentliche Problem sind nicht diese Versuchungen, diese Lebensumstände, sondern das Problem ist der Böse bzw. das Böse dahinter. Wenn wir beten, erlöse mich von dem Bösen, dann bedeutet das entweder, Herr, bewahre mich davor, das Böse zu tun, oder noch genauer, Herr, erlöse mich davon, bewahre mich davon, das zu tun, was der Böse, der Teufel möchte, dass ich es tue. Das ist hier gemeint. Und wir müssen uns klar machen, das ist sehr, sehr wichtig, Versuchungen sind in unserem Leben nicht deshalb so stark, weil sie nur was mit unserem Herzen zu tun haben oder nur was mit den Lebensumständen, sondern sie sind deshalb so stark, weil es diese böse, teuflische Dimension tatsächlich gibt. Und die ist verwoben in das Wesen und in die Struktur dieser Welt und strahlt hinein in dein und in mein Leben. Und wir denken manchmal naiverweise, ja, die Kraft der Versuchungen, die nimmt ja ab, wenn wir uns für Jesus entscheiden und mit ihm leben. Das stimmt aber gar nicht. Die nimmt eher zu, die Kraft der Versuchungen. Weil der Teufel alles daran setzt, Gottes großartigen Plan für seine großartige Schöpfung und seine großartigen Geschöpfe zu torpedieren. Und zu ruinieren und zu zerstören. Und deshalb warnt uns der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, mit folgenden Worten. Er sagt, seid besonnen, seid wachsam. Also er ruft uns zur Wachsamkeit und sagt, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und was ist sein Lieblingsopfer? Das sind die Nachfolger Jesu. Das sind die, die sich zu Jesus bekennen. Und für den Teufel gibt es nichts Schöneres, als die zu Fall zu bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch jetzt denkt, ich kann nicht glauben, dass ihr an den Teufel glaubt. Der ein oder andere von euch denkt, hey, wie kann jemand, der mehr Bildung hat als ein Drittklässler, an die Realität des Teufels glauben? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch komplett naiv. Wollt ihr mich veräppeln? Teufel. Es ist gut, dass wir ganz offen drüber reden können. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass man in einem Zeitalter der Wissenschaft und der Aufklärung Mühe hat, sich hineinzudenken in diese übernatürliche Dimension. Verstehe das. Und natürlich, wir wollen den Drittklässlern nicht zu nahe treten, aber es ist nicht so leicht zu sagen, okay, der Teufel, das scheint ein Relikt zu sein aus irgendeinem mittelalterlichen Weltbild. Da sind wir doch drüber raus. Aber jetzt lasst uns mal kurz über Folgendes nachdenken. Geht mal gedanklich zurück, 75 Jahre circa, und denkt mal an den Holocaust. Und wenn ihr daran denkt, dann werdet ihr merken, wie euch die Frage kommt, sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass eine zivilisierte Nation mit all ihren kulturellen Errungenschaften, vom Buchdruck bis zum Dieselmotor, von Goethe zu Beethoven, wie kann es sein, dass eine solche Nation zu derart furchtbarem, abgrundtief Bösem fähig ist? Mir ist klar, dafür gibt es geschichtliche Erklärungen, dafür gibt es politische Erklärungen, aber befriedigen die uns wirklich? Können wir auf natürliche Weise erklären, wie es dazu kommen könnte? Seht ihr, wenn wir hören von irgendwelchen Massenvergewaltigungen der IS-Truppen, da verwenden sogar unsere deutschen Medien das Wort teuflisch. Und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von uns Mühe haben werden zu erklären, wie es sein kann, dass uns regelmäßig Nachrichten eilen, sehr, sehr in einer tragischen Regelmäßigkeit, dass Eltern in unserem Land mit all unserer Bildung und all unserem Wohlstand regelmäßig auf brutale Art und Weise ihre eigenen Kinder, Säuglinge töten. Was für eine Erklärung haben wir dafür? Ich würde mal die Frage stellen, kann es sein, dass wir intuitiv und zwar gegen unseren aufgeklärten Verstand eigentlich wissen, dass hier andere Mächte am Werk sind? Dass es diese böse, teuflische Dimension tatsächlich gibt. Ich persönlich würde so weit gehen und sagen, wer dieses übernatürlich Böse nicht mit auf dem Schirm hat, der ist naiv. weil er sich viele dieser Vorgänge, die ich geschildert habe und manche anderen, sonst kaum erklären kann. Jetzt kommt Jesus und macht deutlich im Vater unser, dass unser eigenes Leben, ja, also wir kommen jetzt von dem Blick auf die Welt, zoomen rein auf unser Leben. Unser eigenes Leben ist bedroht von diesem Bösen, von dem personifizierten Bösen. Und Jesus sagt, ihr braucht Gottes Erlösung, seine Befreiung und seine Bewahrung. Jesus würde sagen, wenn du das nicht glaubst, dann bist du nicht aufgeklärt, sondern dann bist du naiv. Dann nimmst du deine Umgebung nicht in der richtigen Art und Weise wahr. Dann bist du wie eine Person, der wir die Augen verbinden und ihr einen Kopfhörer aufsetzen, der allen Schall von außen absorbiert und dann stellen wir ihn auf eine dreispurige Autobahn. Ohne Gespür, ohne Plan, aus welchen Richtungen die Gefahren eigentlich kommen. Das Vaterunser sensibilisiert uns für diese teuflische Dimension der Versuchungen. Und die Erwartung wäre, dass wenn wir diese Dimension deutlicher auf dem Schirm haben, dass wir dann regelmäßiger und mit mehr Nachdruck und ganz hingegeben beten, Herr, erlöse mich von diesem Bösen, das mein Leben zerstören will. Und damit sind wir zweitens bei der teuflischen Taktik hinter den Versuchungen. Wir lernen einiges über die Taktik des Bösen, wenn wir uns die Versuchung Jesu in der Wüste anschauen. Diese Geschichte, die uns geschildert wird im Matthäus-Evangelium Kapitel 4. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, das im Detail zu betrachten, sondern nur die großen Linien. Aber schon da wird uns einiges aufgehen. Ich lese euch diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 4 ab Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, das ist Jerusalem. Er stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Was geht hier vor? Im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 14 lesen wir Folgendes. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Seine eigene Begierde. Und jetzt haben wir gehört, Matthäus 4, hey, warte mal, bei Jesus war es doch nicht seine eigene Begierde, das war doch der Teufel, der ihn in Versuchung geführt hat, dort in der Wüste. Was ist hier los? Haben wir hier einen Widerspruch? Antwort, nein, wir haben keinen Widerspruch, weil es die Taktik des Teufels ist, anzuknüpfen an unseren eigenen Begierden und Bedürfnissen. Also der Teufel knüpft an, hakt ein an dem, was uns im tiefsten Innern wichtig ist. Und dann legt er wie ein guter Angler den Köder aus und hofft, dass wir zubeißen. Das heißt, ihr müsst verstehen, der Teufel arbeitet in Übereinstimmung mit euren Bedürfnissen und euren Begierden. Das ist seine Taktik. Und das war bei Jesus nicht anders. Jesus wurde auf genau denselben Kampffeldern versucht wie wir. Welche sind das? Wir gehen die drei durch. Die erste Versuchung. Die erste Versuchung Jesu hat was mit seinen leiblichen Bedürfnissen zu tun. Das können wir ja nachvollziehen. 40 Tage und Nächte in der Wüste und er hat Hunger. Ich brauche was zu essen jetzt. Völlig normal, völlig menschlich, absolut nachvollziehbar. Und hier legt der Teufel jetzt seinen ersten Köder und sagt, mach diese Steine zu Brot. Was er eigentlich macht, ist, er hält Jesus die Steine unter die Nase und sagt, guck mal, mein lieber Jesus, was du jetzt brauchst, ist was zu essen. Aber alles, was dein Vater offensichtlich bereit ist, dir zu geben, sind diese Steine. Das kann ja wohl nicht sein. Also mach sie zu Brot. Kümmere dich selbst drum. Still deine Bedürfnisse. Jesus, du hast es verdient. Du hast 40 Tage durchgehalten im Fasten. Du verdienst es. Also kümmere dich selber drum, um das, was du brauchst, wenn dein Vater es dir nicht gibt. Könnt ihr die Taktik sehen? Könnt ihr sehen, wie Versuchung funktioniert, wie die Struktur von Versuchung ist? Du musst selbst für dich sorgen, wenn Gott es nicht tut. Das ist das, was der Teufel uns ins Ohr flüstert. Ja, also um bei dem Beispiel zu bleiben, nimm die Beförderung an. Ja? Das fette Gehalt, du hast es verdient, du hast lang genug deinen Buckel krumm gemacht, greif zu, denk nicht zu viel nach über die Folgen, hier ist es. Egal wie sehr deine Familie drunter leiden wird, ja, egal wie wenig Zeit du noch hast, um Gottes Ziele zu verfolgen, egal, du hast es verdient, also nimm. Still dein Bedürfnis. Oder deine sexuellen Bedürfnisse, die sind ja allzu menschlich. Jeder von uns nachvollziehen. Natürlich müssen die gestillt werden. Und der Teufel sagt, unabhängig von Gottes Maßstäben. Was macht schon der kleine Flirt mit der Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen? Was macht schon die ein oder andere Dosis Pornografie? Die Bedürfnisse sind da, also still sie, wenn du kannst. Erste Art von Versuchung. Zweite Art von Versuchung hat was mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Vor allem mit diesem Wunsch, einen glasklaren Beweis dafür zu haben, dass Gott wirklich an unserer Seite ist, uns wirklich beschützt, wirklich für uns da ist. Spring vom Dach des Tempels, sagt der Teufel zu Jesus und dann setzt er einen drauf, fast abstrus. Der Teufel zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Wort Gottes, Psalm 91, und sagt, Jesus, der Vater hat dir doch versprochen, der Psalm handelt doch von dir. Ja? Er wird dir Engel schicken und die werden dich auf Händen tragen, dir wird nichts passieren. Lass es uns doch mal ausprobieren, ob es wirklich so ist. Let's check it out. Und vor allem Jesus, wenn es denn so kommt, Hammerwunder. Ja? Was glaubst du? Für dich ist es der endgültige Beweis, du bist wirklich Gottes Sohn. Und die Leute, die das sehen, was glaubst du, wie viele dir nachfolgen werden? Du wirst so viele Groupies haben, Jesus. Du wirst so viele Leute haben, die mit dir unterwegs sein wollen. Wahnsinn. Und genau diese Angriffsfläche, die nutzt der Teufel auch in deinem Leben. Unter anderem in Situationen, wo du leidest und dich fragst, hey, wo ist Gott eigentlich? Oder in Situationen, wo du in Versuchung bist, Gott den Rücken zu kehren, weil er dich enttäuscht, weil er dir nicht das gibt, was du dir wünschst. Dann flüstert der Teufel und sagt, wo ist Gott? Er soll dir beweisen, dass er dich beschützt und bewahrt. Er soll dir beweisen, dass er für dich ist, also fordere ihn heraus. Und wenn Gott dich dann nicht heilt und wenn Gott dir nicht das gibt, was du dir wünschst, wenn er deine Lebensumstände nicht ändert, dann hast du doch allen Grund, dich von ihm abzuwenden. Das ist die teuflische Taktik. Dann ist Gott es nicht wert, dass du für ihn lebst und ihm gehorchst. Auch die dritte Art der Versuchung Jesu kennen wir nur zu gut. Der Teufel sagt: Jesus, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Mit anderen Worten, Jesus, bau doch dein eigenes Reich. Lass dich doch nicht so furchtbar einschränken durch den Plan deines Vaters. Du kannst doch dein eigenes Ding machen. Und wenn du mir folgst, Jesus, dann wirst du mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Anerkennung, mehr Herrlichkeit haben als jemals zuvor. Seht ihr, der Versucher, der hakt wieder ein bei einem ganz natürlichen Bedürfnis, nämlich unserer menschlichen Sehnsucht nach Anerkennung und nach Einfluss. Wir können nicht leben, ihr Lieben, ohne zu wissen, dass unser Leben Bedeutung hat. Wir können es nicht. Wir müssen wissen, dass wir etwas sind. Der Teufel weiß es ganz genau, kennt unser Herz besser als wir selbst. Und er legt diesen Versuchungsköder aus und weckt die Begierde nach Anerkennung und Einfluss und Herrlichkeit. Wisst ihr, warum die Versuchung zu lügen so groß ist? Weil in der Regel jede Lüge dazu führt, dass wir im Ansehen steigen und besser dastehen, unser Image verbessert wird. Warum haben wir so häufig den Drang, andere schlecht aussehen zu lassen, zu tratschen, uns stolz in den Vordergrund zu drängen? Weil wir dann gut dastehen. Weil wir diesen Einfluss, diese Anerkennung, diese Herrlichkeit dann meinen zu bekommen, nach der wir uns so sehr sehen. Das sind unsere Bedürfnisse und Begierden, die triggern in diesem Moment. Und übrigens, dieser Versuchung erliegen wir jedes Mal, wenn wir kleine oder größere Entscheidungen in unserem Leben treffen, die dazu führen, dass wir unser kleines Reich bauen. Wie oft kommt das vor? Dass wir nicht danach fragen, was ist eigentlich das Ziel Gottes mit meinem Leben? Dass wir nicht vor Gott nachdenken, alleine oder mit anderen, hey, was könnte Gott von deinem Leben wollen? Ist das der richtige Weg? Sondern wir tun einfach irgendwas, wir entscheiden einfach irgendwas. Und schlucken den Köder. Es geht um dich, um dein kleines Reich, um deinen Einfluss, deine Anerkennung, deine Herrlichkeit. Wir kratzen, was diesen Text Matthäus 4 angeht, nur an der Oberfläche. Aber hier wird schon deutlich, hoffe ich, wie hinterhältig, wie effektiv, wie wirksam diese Taktik des Teufels tatsächlich ist. Und deshalb legt Jesus uns so nachdrücklich ans Herz und sagt, betet, bittet, fleht, erlöse mich, erlöse uns von dem Bösen. Und die Frage ist, wie geschieht das? Was ist der Ausweg? Gibt es einen Ausweg? Es gibt einige Verse im Neuen Testament, die uns ganz praktische Hinweise geben, wie wir konkret auf Versuchungen reagieren können. Wir haben euch die abgedruckt im Programmheft zum Nachlesen zu Hause. Wenn ihr keine Bibel habt, kommt auf uns zu, wir schenken euch eine. Lest sie in Ruhe zu Hause nach, weil ich hier und jetzt nur über die grundlegendste Dimension dieses Auswegs mit euch nachdenken will zum Schluss. Was ist der göttliche Ausweg aus Versuchungen? Ihr stellt euch Folgendes vor. Euer Arzt sagt euch, für Sie in Zukunft keine gegrillten Steaks mehr. Weil das ist komplett gefährlich für Ihr Herz. Und Sie bringen sich in Ihrem körperlichen Zustand in ganz große Gefahr. Jetzt spulen wir vor, nächste Feier. Die Versuchung ist groß. Die Versuchung zum Steak. Steht ihr, weil ihr sehen könnt auf dem Grill, wie das Fett runtertropft. Und ihr könnt es riechen. Okay? 800 Gramm Fleisch. Im ersten Gottesdienst waren es noch 600. Bei uns sind 800 ein fettes Teil. Die Frage ist, was tut ihr? Was tut ihr? Die Antwort ist, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, Es kommt darauf an, was für ein Bild ihr vor Augen habt. Was für ein Bild, was für eine Vision euch gefangen nimmt in diesem Moment. Seht ihr das leckere, fettige, geschmackvolle Steak? Oder seht ihr euch nach dem Herzinfarkt auf dem Boden liegen? Welches Bild hat euch erfasst? Welches Bild hat euch im Griff? Was prägt eure Vorstellungskraft? Versteht ihr? Daran wird es sich entscheiden. Daran wird es sich entscheiden, sagen, boah, hey, das schmeckt gut, aber ist total gefährlich. Oder boah, das Steak. Was habt ihr vor Augen? Welche Stimme ist lauter? Welches Bild ist greifbarer? Welche Vision ist so, dass ihr euch gefangen nimmt? Seht ihr, der Ausweg für Jesus aus seinen Versuchungen in der Wüste hat genau damit zu tun. Mit der Frage, was hatte er vor Augen? Die Frage ist doch, wie kam es dazu, dass Jesus diesen Versuchungen widerstanden hat? Wie hat er das gemacht? Was hat ihm geholfen? Was war der Ausweg für ihn? Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wenn ich euch sage, das entscheidende Wort in der Versuchungsgeschichte Jesu ist das Wort danach. Allererste Wort. Matthäus 4, Vers 1. Danach wurde Jesus in die Wüste geführt. Nach was? Nach was? Was heißt es danach? Wir blättern zurück, Matthäus Kapitel 3, ganz am Ende. Die Geschichte der Taufe Jesu, im Jordan getauft von Johannes dem Täufer. Und dann kommt die Taube, der Heilige Geist, auf ihn herab und wir hören Gottes Stimme, die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, an dem ich Freude habe. Das war die Stimme am Ende von Kapitel 3 und dann geht Kapitel 4 los, danach die Versuchung in der Wüste. Versteht ihr, der Punkt hier ist, in dieser Story, dass die Worte des Vaters aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, die waren lauter in der Wüste, auch noch in den Tagen danach, als die Stimme des Teufels. Diese Stimme des Vaters war lauter als die Stimme des Teufels, lauter als das Grummeln seines Magens. Das Bild, die Vision, die Vorstellungskraft Jesu gefangen genommen hat in diesem Moment, war die Beziehung zum allmächtigen, gnädigen, gütigen, perfekten Vater im Himmel. Und Jesus hat gesagt, das ist so klar vor meinen Augen, da will ich nicht raus. Das gebe ich nicht her um nichts in dieser Welt. Keine noch so große Versuchung wird mich dazu bringen, mein eigenes Reich zu bauen oder dem Vater ungehorsam zu sein. Und nur als kurze Klammer, die Versuchung für Jesus war, er springt vom Tempel, alle sehen das, sind total geflasht, folgen ihm nach. Und er hat eine Nachfolgerschaft ohne Kreuz. Oder er betet den Teufel an und bekommt alle Reiche dieser Welt und herrscht ohne das Kreuz, ohne dich und ohne mich. Was lernen wir hier? Wir lernen, dass der göttliche Ausweg aus Versuchungen auch für dich zuallererst darin besteht, dass du zurückkehrst zur ersten Zeile des Vaterunsers. Mein Vater im Himmel, das ist das, was Jesus gemacht hat in der Wüste. Wenn du betest, erlöse mich von dem Bösen, dann musst du im selben Moment zurückspulen und sagen, hey, zu wem bete ich eigentlich? Zum Vater. Zu meinem Vater im Himmel. Das muss deine Vorstellungskraft bis ins Tiefste durchdringen, auch wenn du schon ganz lange glaubst. Diese Stimme, die zu dir sagt, Sohn, Tochter, Das ist der zentrale Ausweg aus allen möglichen Kampffeldern der Versuchung in dieser Welt. Jesus möchte uns deutlich machen, du bist, was ich bin. Du bist, was Christus ist. Sohn oder Tochter des Vaters. Und dieses lebendige, greifbare, existenzielle Wissen, dass du durch den Glauben an Christus adoptiert bist, von Gott, dem Vater, das muss dich packen, das musst du vor Augen haben, das ist der Ausweg. Dieser Vater, der dich unendlich liebt und es in allem gut mit dir meint, auch in deinen schwierigen Lebensumständen. Dieser Vater, der besser weiß, was gut für dich ist als du selbst. Der Vater, der dich nicht einschränken will, sondern der sagt, meine Gebote, meine Maßstäbe sind dazu da, dass du aufblühst, dass du florierst, dass du gedeihst. Der Vater, in dessen Nähe du mehr Glück und Freude finden kannst als irgendwo sonst in dieser Welt. Einer, der das im Prinzip so erlebt hat, war der große Theologe des 5. Jahrhunderts, Augustinus. Wenn ihr die Biografie von Augustinus mal lest, dann werdet ihr merken, er hat, bevor er sich Jesus zugewendet hat, so ziemlich keiner Versuchung widerstanden, der man widerstehen könnte. Er hat alles mitgenommen, das volle Programm. Und dann schreibt er in seinem Werk Bekenntnisse, ganz nachdrückliches Werk auch der Weltliteratur, er schreibt Folgendes. Wie wunderbar war plötzlich alles für mich. Ich war die fruchtlosen Vergnügungen los, die ich einst zu verlieren fürchtete. Einige von euch fürchten sich davor, Versuchungen nicht mehr erliegen zu können oder zu dürfen. Augustinus sagt, ich war sie los. Du, Gott, triebst sie von mir fort. Du, der du die wahre, souveräne Freude bist. Du triebst sie von mir fort und nahmst ihre Stelle ein. O Herr, mein Gott, mein Licht, mein Reichtum, mein Heil. Freunde, was hier passiert ist, ist, die frühere Lebensvision von Augustinus wurde ersetzt durch eine neue. Das eine Bild wurde ersetzt durch ein neues Bild. Und das hat ihn so in den Griff genommen, so geprägt, so gefangen genommen, dass er gesagt hat, boah, jetzt sehe ich meinen Gott, meinen Vater im Himmel als meinen ganzen Reichtum, mein Heil, meine Freude, mein Glück. Und gegen diesen Gott, gegen diesen Vater verblasst alles, was irgendeine Versuchung mir in dieser Welt versprechen kann. Vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, wie kann ich in Beziehung kommen zu diesem Vater? Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Wie kann ich erlöst werden? Wie kann ich gerettet werden? Was muss ich tun? Wie kann ich das erleben, was Augustinus erlebt hat? Du kannst heute den ersten entscheidenden Schritt gehen. Und wenn du ihn gehen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du nachher nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommst. Wir werden gerne dir zuhören, mit dir beten und dir helfen, den ersten wichtigen Schritt zu gehen. Du gehst den entscheidenden Schritt, indem du demütig akzeptierst und anerkennst, dass du Erlösung brauchst. Vielleicht ist das für uns das Allerschwerste, uns vor Gott klein zu machen, zu zerbrechen und sagen, Gott, ich brauche Erlösung. Und zwar nicht nur von dem Bösen, sondern ich brauche Erlösung von meiner Schuld. Und dann gehst du den Schritt und glaubst an Jesus Christus, der für dich, für deine Erlösung ans Kreuz gegangen ist, sein Leben gegeben hat. Dieser Jesus, der bringt dich zum Vater. Und das Grandiose ist, der Vater steht da und wartet sehnsüchtig auf dich. Du kannst heute nach Hause kommen. komm nach Hause. Amen.